Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio heute Jörg Münchenberg, einen schönen guten Abend. Es war ein denkwürdiger Auftritt der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg in den ehrwürdigen Räumen der Vereinten Nationen in New York. Mit bebender Stimme und Tränen in den Augen las sie den rund 60 anwesenden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt die Leviten. Wie könnten sie es wagen, von den jungen Leuten Hoffnung einzufordern, fragte Thunberg rhetorisch, um dann nachzulegen, die Politiker hätten mit ihren leeren Worten ihre Träume und Kindheit gestohlen.
You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Thunbergs Wutrede beim Klimagipfel der Vereinten Nationen, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnimmt, natürlich ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die vorläufige Einigung von 4 EU-Innenministern zur Verteilung von Flüchtlingen, die in Seenot geraten sind. Der Auftakt der Bischofskonferenz wird überschattet durch den Konflikt mit dem Vatikan und der britische Tanker Stena Impero darf den Iran jetzt doch verlassen. Doch beginnen wollen wir die Sendung mit dem Insolvenzantrag des britischen Reiseunternehmens Thomas Cook. Dies sei ein Einzelfall und nicht die Krise einer gesamten Branche, heißt es. Doch die Folgen sind dennoch dramatisch. Hunderttausende sind infolge der Insolvenz gestrandet, etwa in der Türkei oder auf Mallorca. Zuvor hatte sich die britische Regierung geweigert, dem angeschlagenen Konzern finanziell unter die Arme zu greifen. Aus London berichtet Imke Köhler.
At Thomas Cook, we'll just continue serving the great British public, as we have done for more than 176 years.
So klang die Werbung noch vor 2 Jahren, nach 176 Jahren Firmengeschichte. Nach 178 Jahren ist nun Schluss. Thomas Cook ist pleite. Viele Urlauber beschweren sich darüber, dass es vom Reiseanbieter keine Informationen für sie gibt, wie es nun weitergehen soll. Ein Schlag ist die Nachricht von der Insolvenz, natürlich für die Beschäftigten. Sehr emotional, das alles, sehr emotional. Die Cabin Crew hat geheult. Die Lage ist düster. Für ein so großes Unternehmen, das es so lange gegeben hat, ist das niederschmetternd. Neben der emotionalen Dimension bekommt die Thomas Cook-Pleite zunehmend auch eine politische Dimension. Die britische Transportgewerkschaft TSSA kritisiert die Regierung. Sie sei verantwortlich dafür, dass nun weltweit 21.000 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren würden, 9.000 von ihnen in Großbritannien. Die Gewerkschaft bezieht sich damit auf die Weigerung der Regierung, Thomas Cook beizuspringen. Der Konzern hatte auch die Regierung um finanzielle Hilfe gebeten, aber ohne Erfolg. Auch die Labour-Partei ist der Ansicht, dass sich die Regierung stärker hätte einbringen sollen. Der finanzpolitische Sprecher der Labour-Partei, John McDonnell:
I did ask the government to intervene.
Ich habe die Regierung gebeten, einzuschreiten. Wenn das ein finanzielles Eingreifen gewesen wäre, dann hätte das an Bedingungen gekoppelt sein müssen, denn hier gibt es klare Aspekte von Managementversagen. Aber angesichts des Umfangs, in dem hier der Urlaub der Leute bedroht ist und Jobs auf der Kippe stehen, hätte ich gewollt, dass die Regierung eingreift.
I would have wanted the government actually to intervene.
Gleichzeitig stehen wegen der mutmaßlichen Managementfehler aber auch die Top-Manager in der Kritik. Sollten die, wie manche fordern, ihre Boni zurückzahlen?
Oh, too right, yes.
Absolut, ja. Die müssen wirklich ihr Gewissen prüfen, wie sie die Lage herbeigeführt haben und wie sie selbst die Situation ausgenutzt haben.
Have exploited the situation.
Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg berichtet unterdessen, wie Hedgefonds an der Pleite von Thomas Cook verdienen dürften. Und dabei geht es offenbar um eine ähnlich hohe Summe wie die, die zur Rettung des Touristikkonzerns gefehlt hat. 200 Millionen Pfund.
Aus London berichtete Imke Köhler. Auch für den deutschen Reisemarkt hat die Insolvenz erhebliche Konsequenzen, gehört doch auch der Ferienflieger Condor zum Firmenreich von Thomas Cook. Zahlreiche Passagiere mussten heute bereits trotz bezahlter Tickets am Boden bleiben. Gleichzeitig hat die Konzerntochter die Bundesregierung um einen Überbrückungskredit gebeten. Theo Geers mit den Einzelheiten.
Die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook hat 140.000 deutsche Urlauber kalt erwischt. Sie bangen nun um Resturlaubstage und den Rückflug oder können seit heute erst gar nicht mehr in den Urlaub starten. Über eine Rückholaktion nach britischem Vorbild wollte die Bundesregierung am Mittag weder sprechen noch spekulieren. Tatenlos sei man aber nicht, versicherte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Rainer Breul.
Wir verfolgen die Lage sehr genau und beobachten genau, was passiert, welche unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden, stehen mit allen Seiten im engen Kontakt. Dazu gehört das Verkehrsministerium, das BMWI, Thomas Cook Deutschland, der Deutsche Reiseverband und auch die Züricher Versicherung.
Der Hinweis auf die Zürich-Versicherung kommt nicht von ungefähr, denn dort hat Thomas Cook seine Kunden gegen die Folgen einer Pleite versichert. Pauschalurlauber sollten deshalb zunächst ihren sogenannten Sicherungsschein genau studieren. Dieser regelt, welche Versicherung die Kosten der Rückreise oder bei einem vorzeitigen Urlaubsabbruch die Entschädigung für entgangene Urlaubstage übernimmt. Die Versicherung übernimmt auch die Rückzahlung des Kaufpreises, wenn eine Reise wegen einer Pleite gar nicht angetreten werden konnte. Allerdings droht hier eine Unterdeckung. Gesetzlich zulässig ist es, dass Reisekonzerne die Haftungssumme für den Pleitefall auf 110 Millionen Euro begrenzen. Sollte Thomas Cook mit dieser Summe versichert sein, wären das, umgelegt auf 140.000 Betroffene, durchschnittlich 785 Euro pro Schadenfall. Doch es gibt Schätzungen, wonach der von Thomas Cook verursachte Schaden bei über 300 Millionen Euro liegen könnte. Träfe dies zu und überstiegen die Ansprüche damit die Versicherungssumme von 110 Millionen Euro, bekämen Kunden auch nur anteilig ihren Schaden ersetzt. In diesem Beispiel wäre das lediglich ein Drittel. Etwas besser dran als Pauschalurlauber, die direkt bei Thomas Cook gebucht haben, sind Reisende, die andere Veranstalter gewählt haben, deren Flug aber beispielsweise von der Thomas Cook-Tochter Condor abgewickelt wird. Hinzu kommen auch Individualreisende, die etwa bei Condor nur einen Flug gebucht haben. Die Condor ist nicht von der Pleite ihres Mutterkonzerns betroffen, fliegt also weiter. Sie nimmt aber keine Urlauber mehr an Bord, die Thomas Cook-Reisen gebucht haben. Condor hat allerdings bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit beantragt. Dem Vernehmen nach geht es um 200 Millionen Euro. Bestätigen wollte Corbinian Wagner, der Sprecher des Wirtschaftsministeriums, diesen Kreditbetrag allerdings nicht.
Der wird derzeit geprüft, eine Entscheidung ist noch nicht getroffen worden. Zu weiteren Details kann ich an dieser Stelle keine Auskunft geben. Das betrifft sowohl die Summe als auch den Entscheidungszeitpunkt.
Geprüft wird derzeit vieles, bevor der Staat einspringt. Unter anderem, ob andere Kapitalgeber bereitstehen oder wie wahrscheinlich es ist, dass das Geld auch zurückgezahlt wird. Doch während in Berlin noch geprüft wurde, erklärte sich Hessen schon bereit zu helfen. Mit einer Landesbürgschaft, allerdings nur ergänzend zum Bund.
Die Deutsche Condor hofft auf Hilfe der Bundesregierung. Aus Berlin waren das Informationen von Theo Giers. Soweit die politische Seite. Doch was heißt das für die Betroffenen in den Urlaubsgebieten selbst, etwa in der Türkei? Christian Buttgereit hat sich dort umgehört.
Viele Koffer und verzweifelte Gesichter, so stellt sich das Bild heute im Abflugterminal von Antalya dar. An anderen türkischen Flughäfen sieht es ähnlich aus. Am schwierigsten ist die Lage für die gut 21.000 Urlauber, die ihre Reise direkt beim insolventen Thomas Cook Mutterkonzern in England gebucht haben. Viele von ihnen warten derzeit in der Türkei darauf, zurückgeholt zu werden. Einen entsprechenden Auftrag erteilt die Regierung in London der Luftfahrtbehörde CAA. Die Aktion ist auf 2 Wochen ausgelegt. Der türkische Tourismusminister Mehmet Nur Ersoy sorgt sich aber, dass am Ende nicht nur die Briten betroffen sein könnten. Es seien auch viele Urlauber aus Deutschland und Skandinavien mit Thomas Cook in die Türkei gekommen.
Wir hoffen natürlich, dass es bei Großbritannien bleibt. Binnen 48 Stunden wird sich entscheiden, was mit Thomas Cook Deutschland passiert. So oder so hat es Priorität, dass unsere ausländischen Urlauber ohne große Unannehmlichkeiten wieder nach Hause kommen.
Ein deutscher Urlauber in der Warteschlange am Flughafen Antalya berichtet, dass er im Hotel aufgefordert wurde, die Zimmerrechnung aus eigener Tasche zu zahlen. So etwas dürfe nicht vorkommen, meint der Minister und fürchtet um das Ansehen der Türkei als Reiseland. Für solche Fälle seien die Reiseveranstalter versichert. Reiche das nicht aus, würde der türkische Staat einspringen, so Tourismusminister Ersoy.
Thomas Cook machte viel Umsatz in der Türkei und die Hotels und Tourismusunternehmen haben noch viel Geld zu bekommen. Ich habe heute Nacht mit dem türkischen Finanzminister Albayrak telefoniert. Wir haben uns darauf verständigt, betroffenen Hotels und Unternehmen mit Notkrediten zu helfen.
Der Verband der türkischen Reiseunternehmer befürchtet durch die Pleite von Thomas Cook einen Einbruch im Tourismusgeschäft. Der britische Markt, auf dem Thomas Cook einen entscheidenden Anteil hatte, macht etwa 6% des Umsatzes der Tourismusbranche der Türkei aus. Der türkische Hotelverband rechnet sogar vor, dass wegen der Thomas-Cook-Pleite jährlich bis zu 700.000 Urlauber weniger in die Türkei kommen könnten. Die Rückreise der Passagiere der deutschen Thomas Cook-Tochter Condor läuft bisher offenbar nach Flugplan. Noch mehr Urlauber als in der Türkei sind in Griechenland betroffen. Nach Angaben des zuständigen Ministeriums rund 50.000. Es wurde ein Krisenstab gebildet. In den kommenden 3 Tagen ist die Rückreise von gut 22.000 Urlaubern geplant.
Die Pleite von Thomas Cook und die Folgen, das war der Bericht von Christian Buttgereit. Und damit nach New York. Schon vorab hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres eines klar gemacht. Wer nichts gegen den Klimawandel aktiv unternehme, der brauche auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen erst gar nicht auftauchen. Angela Merkel hatte etwas zu bieten, auch wenn die vielen Kritiker zu Hause das vorgestellte Klimapaket als völlig unzureichend brandmarken. Doch das Treffen in New York dominierte erst einmal mehr die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. Stefan Detjen in New York, Sie beobachten das Ganze für uns. Wie haben Sie den Auftritt von Thunberg erlebt?
Ja, Herr Münchenberg, das war in der Tat ungewöhnlich. Sie haben ja einen der zentralen O-Töne zu Beginn der Sendung eingespielt. Wie könnt ihr es wagen? Wir werden euch nie verzeihen, wenn ihr uns hintergeht, schmetterte Greta Thunberg den Staats- und Regierungschefs hier beim Klimagipfel in New York entgegen mit bebender, zum Teil brechender Stimme. Manche haben danach von einer Wutrede gesprochen. Es war jedenfalls eine Misstrauenserklärung der Klimaaktivistin. Und es war ein in der Tat vollkommen ungewöhnlicher Auftritt. Ich glaube, sowas hat man hier, eine solche Rede hat man hier seit dem Auftritt von Nikita Khrushchev, der hier 1960 mit dem Schuh auf das Rednerpult gehauen hat in einer Zornesrede. So etwas hat man seitdem hier wahrscheinlich nicht erlebt. Ich glaube übrigens, dass dieser Auftritt, und das kann man in den sozialen Medien schon sehen, ähnlich wie der von Khrushchev polarisieren wird. Die einen werden sich ermutigt fühlen, angespornt vom Vorbild Greta Thunberg. Die anderen werden sich in ihrer Ablehnung bis hin zum Hass bestätigt fühlen. Eines ist jedenfalls klar, diese Frau bewegt etwas. Sie ist zu einem Polarisationspunkt in der Klimadebatte geworden.
Anschließend ist ja die Kanzlerin dann aufgetreten und ihre Rede gehalten. Ist sie auf die Rede von Thunberg denn nochmal eingegangen?
Nein, nicht direkt, obwohl sich die beiden, das war vorher so nicht geplant, kurz begegnet sind. Der Regierungssprecher, Angela Merkels Sprecher Steffen Seibert, hat jedenfalls ein Foto getwittert, wo wir die beiden sehen können, wie sie in der Lobby der Vereinten Nationen in Sesseln nebeneinander sprechen, miteinander reden. Einige Minuten soll dieses Treffen gedauert haben. Merkel ist es offenbar nicht gelungen, Greta Thunberg zu überzeugen, zu beruhigen, ihren Zorn zu besänftigen. Angela Merkel ist in ihrer Rede dann nur indirekt auf Thunberg eingegangen. Sie hat gesagt, wir haben den Ruf der Protestbewegungen vernommen. Merkel hat dann sehr nüchtern, unemotional gesprochen, hat bilanziert, was die Bundesregierung letzte Woche in ihrem Klimapaket beschlossen hat, hat gesagt, Deutschland werde national und international Verantwortung übernehmen, zu den Klimazielen stehen. Insofern ist Angela Merkel hier als eine Kanzlerin aufgetreten, die in Kontinuität, in sehr sachlicher, nüchterner Kontinuität ihre Klimaziele verfolgt. Ich glaube allerdings nicht, dass dieser Auftritt dazu beiträgt, die scharfen Kritiker so wie Greta Thunberg mitzunehmen und zu überzeugen.
Nun hatte ja Herr Dittchen nach US-Präsident Donald Trump einen, man muss schon sagen, denkwürdigen wie überraschend kurzen Auftritt bei diesem Klimagipfel.
Ja, das war in der Tat überraschend, weil er eigentlich angekündigt hatte und das dann auch gemacht hat, eine Parallelveranstaltung im UN-Gebäude parallel zu diesem Klimagipfel zu veranstalten, eine Konferenz, einen Auftritt, in dem es um verfolgte Christen in aller Welt gehen sollte. Viele haben gesagt, das war vor allen Dingen oder ist ein Signal an seine evangelikale Wählerbasis hier in den Vereinigten Staaten. Es war zugleich sicherlich eine Demonstration gegen diesen Klimagipfel. Er ist dann, Sie haben das gesagt, er ist dann überraschend doch in den großen Saal zum Klimagipfel gekommen, während Angela Merkels Rede. Er war etwa 15 Minuten dort, hat, man muss fast sagen, demonstrativ nicht applaudiert nach der Rede von Angela Merkel und ist dann wieder zu seiner eigenen Veranstaltung entschwunden.
Was ist von dem Treffen in New York insgesamt zu erwarten? Wie ist der weitere Ablauf jetzt noch kurz?
Diese Veranstaltung, dieser Klimagipfel hat ja 2 Dimensionen. Er ist einerseits eine Bekräftigung eines Teils der Mitglieder der Vereinten Nationen, sich zu den Klimazielen, so wie sie im Abkommen von Paris niedergelegt sind, zu bekennen. 66 Staaten haben das in einer gemeinsamen Erklärung getan. 30 haben sich hier nochmal verpflichtet, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Auch Deutschland gehört dazu. Wir erleben hier aber zugleich ein Ringen darum, um einzelne Staaten, um die gerungen wird, auf welcher Seite sie stehen, auf der Seite der Klimaskeptiker, der Skeptiker gegenüber dem Prozess des Klimaschutzes um den amerikanischen Präsidenten oder auf der Seite derjenigen, die sich hier noch einmal zum Ziel des Klimaschutzes bekannt haben. Brasilien etwa ist ein solches Land, um dessen Haltung gerungen wird. Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat ursprünglich angekündigt, so wie die Vereinigten Staaten, aus dem Pariser Abkommen auszutreten. Jetzt wird er umworben von den Klimaschutzstaaten. Auch Deutschland hat heute noch mal ein Hilfspaket von 250 Millionen Euro versprochen, um den Schutz der Regenwälder international zu forcieren. Da versucht man auch Brasilien mit in diese Allianz einzubinden. Was das alles bringen wird, die Bilanz, die wird erst später gezogen, eine erste Bilanz beim nächsten UN-Klimagipfel in Chile in einem Jahr.
Einschätzungen und Informationen waren das von Stefan Detjen. Besten Dank. Und am Telefon ist jetzt Jennifer Morgan. Sie ist Co-Chefin der Umweltschutzorganisation Greenpeace International, die den Klimagipfel ebenfalls vor Ort in New York direkt verfolgt. Frau Morgan, ich grüße Sie.
Grüße Sie auch.
Frau Morgan, wie haben Sie den Auftritt von Greta Thunberg erlebt?
Ich habe das so erlebt als ein Schrei für Aktion. Also dass der Frust, dass die Stadtchefs und die CEOs von Unternehmen der Wissenschaft nicht wahrnehmen, dass sie nicht mit neuen Verpflichtungen, verbindliche Verpflichtungen kommen. Also ich glaube, sie versteht das nicht. Sie kann das nicht verstehen, weil wenn man versteht in Wissenschaft und was passieren muss, ist es wirklich unfassbar, dass nichts mehr passiert. So. Ich fand das sehr deutlich. Ich fand das, ja, das war emotional, das stimmt. Aber ich fand nach so einer Bewegung letzten Freitag mit so vielen jungen Menschen auf der Straße, ich fand das akzeptabel und richtig so. Also aber wir brauchen mehr Herz in der Debatte, glaube ich.
Aber das war ja auch, so interpretieren das ja manche, eine Wutrede, braucht Klimaschutz mehr Wut?
Ja, Klimaschutz braucht mehr Wut, Klimaschutz braucht mehr Herz. Und ich glaube, es braucht mehr Sofortmaßnahmen. Also, dass Menschen wirklich internalisieren, was das bedeutet für eine Greta, die 16 ist, was das bedeutet in 10 Jahren, wenn wir jetzt 1,5 Grad haben, also wenn man schon sieht, was das ist. Irgendwie, wir brauchen einen Weckruf, wir brauchen mehr Emotion und Herz, sodass wir gut zusammenarbeiten können, um dieses Problem zu lösen.
Nun steht ja dafür Greta Thunberg, sie ist letztlich das Gesicht der Bewegung von morgen. War denn, wenn man jetzt zurückschaut, vielleicht Greenpeace in der Vergangenheit nicht wütend genug?
Ich glaube, Greenpeace war von Anfang an sehr wütend und haben über den Jahren probiert, wirklich zu zeigen, was für eine dringende Situation wir haben. Also ich glaube, heutzutage wir sehen, und das ist wunderbar und gebraucht, dass es gibt viele Greta Thunbergs weltweit, viele junge Menschen weltweit, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, Schulstreik zu machen und so weiter. Und das brauchen wir.
Aber können vielleicht auch Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace zum Beispiel jetzt was von den Auftritten von Greta Thunberg vielleicht lernen?
Oh, wir können immer, ja, wir können lernen. Also ich glaube, man muss die Bevölkerung, glaube ich, sage ich nur so, vertrauen mit den Fakten. Wir haben die Fakten seit lange erzählt, aber auch das mit Emotionen, dass man wirklich manchmal mehr bewegen kann. Und dass junge Menschen verstehen, warum das geht. Und sie sollen unterstützt sein. Und Radikalität im Moment, glaube ich, ist notwendiger als vorher.
Die Frage ist ja trotzdem, Frau Morgan, was kann Thunberg, was kann die Jugend konkret erreichen? Denn die Politik wird ja nun mal vor allem von Erwachsenen gemacht und die verweisen dann gerne, siehe das Klimapaket, auf die Realpolitik.
Ich glaube, was sie machen können, ist, was sie machen. Also sie erhöhen den Druck. Also leider hat Frau Merkel nicht reagiert auf diese Appell von Greta Thunberg und sie hat nicht reagiert auf die 1,4 Millionen Menschen, die in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Aber ich glaube, die Jugendlichen werden weitermachen, da bin ich sicher. Und ich glaube, Schritt für Schritt werden Menschen, Eltern, andere Politiker verstehen, dass sie nicht weggehen und dass es wirklich so dringend ist, wie sie sagen. Das ist notwendig. So, ich glaube, sie machen weiter.
Aber gehört nicht auch zur Vollständigkeit des Bildes, die Klimademonstranten, die Klimademonstrationen sind ein Teil der Gesellschaft, aber es gibt eben auch viele, die haben Sorge vor höheren Steuern, vor höheren Abgaben, lehnen Verbote auch ab. Also im Klartext oder anders formuliert, die Gesellschaft ist in dieser Frage eigentlich weiterhin ziemlich gespalten.
Ich glaube, die Gesellschaft ist sehr breit und ich glaube, es gibt viele Menschen, das sieht man in Umfrage vielleicht, die nicht bereit sind, auf Demos zu gehen oder so wie Greta Thunberg auch, wirklich so klar zu reden. Aber sie verstehen, dass was los ist. Man sieht das also in der verschiedenen Umfrage. Aber alle Menschen, also ich glaube, es gibt eine Politik und auch Maßnahmen, dass man eigentlich formulieren kann, sodass alle mitmachen können. Dass die ärmeren Menschen nicht leiden müssen oder mehr zahlen müssen. Eigentlich haben wir eine Situation, wo es die Reichen sind, die mehr zahlen sollen, aber das passiert nicht. Da haben wir ein System, wo Autounternehmen weitergehen und Geld verdienen und Werbung für SUVs machen. Und dann wird es irgendwie polarisiert. So, ich glaube, die Politik muss alle Menschen mitnehmen. Aber mit Wissen von den Wissenschaftlern, es gibt keine Verhandlung mit der Physik. Das ist unser Problem. Deswegen müssen wir alle vorangehen. Und das ist die Verantwortung von Frau Merkel und von anderen Politikern.
Frau Morgan, Greenpeace hat ja auch das Klimapaket, das vorgelegte, jetzt letzte Woche heftig kritisiert. Jetzt ist ja ganz interessant, die Bundeskanzlerin wird in New York ja eher gelobt. Sie ist sozusagen eine gute in Sachen Klimapolitik. Zu Hause steht sie massiv in der Kritik. Wie passt das zusammen?
Ich würde nicht zustimmen, dass sie hier so gelobt wird. Ich glaube, ich habe mit vielen Inselstaaten, Schwellenländern, Entwicklungsländern gesprochen und sie verstehen, was passiert ist. Sie verstehen, dass dieses Paket eigentlich der 2030-Ziel nicht erreicht, nur ein halb wahrscheinlich davon. So vielleicht sagt der Generalsekretär ein Ding, aber wenn man mit den Menschen redet, sie sind hoch enttäuscht und sie erwarten mehr. Sie erwarten mehr von Deutschland.
Gibt es denn noch eine neue Ernsthaftigkeit beim Klimaschutz? Das ist meine abschließende Frage. Jetzt auch Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat ja gesagt, ich will hier nur quasi Redner haben, die eben auch aktiv was für den Klimaschutz tun. Also hat sich da was doch substanziell verändert oder bleibt auch New York am Ende nicht nur eine Alibi-Veranstaltung?
Ich finde, es hat sich geändert durch diese Forderungen von den Generalsekretär war sehr spezifisch, was er erwartet hat, dass es kein mehr Zeit für Reden gibt. Er hat sehr klare Rede, sehr starke Rede gehalten. Und ich glaube, es ist jetzt anders wegen dieser Bewegung von jungen Menschen, die nicht aufhören wird. Und wir müssen bis zu 2020 viel mehr Ambition für die Pariser Abkommen dazu schaffen, sodass es noch lebt und eigentlich effektiv ist. So diese Kraft von der Generalsekretär, glaube ich, macht schon einen Unterschied.
Sagt die Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan. Frau Morgan, besten Dank für das Interview.
Bitte schön.
Und wir bleiben noch einmal beim Thema zu Hause. Wie gesagt, muss sich die Große Koalition weiterhin gegen heftige Kritik wehren. Das von ihr vorgelegte Klimapaket sehen viele als völlig unzureichend an. Auch heute ging die Debatte darüber weiter. Aus Berlin berichtet Barbara Schmidt-Mattern.
Selten gibt es Tage im Berliner Regierungsviertel, in denen ein und dieselbe Sache hier in den höchsten Tönen gelobt und dort in Bausch und Bogen verurteilt wird. Das sogenannte Klimapaket der Bundesregierung birgt jedoch genau diesen Sprengstoff, die Klimaschutzdebatte weiter zu polarisieren.
Was Angela Merkel mit nach New York bringt, reicht nicht mal, um die schwachen bestehenden Ziele zu erreichen. Es ignoriert alles, was die Wissenschaft uns sagt. Und es verhöhnt die vielen hunderttausend Menschen, die am Freitag in den Straßen Deutschlands für besseren Klimaschutz protestiert haben.
Da ist sich Martin Kaiser sicher und der Greenpeace-Geschäftsführer fügt noch ein sehr persönliches Bekenntnis hinzu.
Und ich sage es hier ganz deutlich, das ist nicht mein Klimapaket.
Ein Satz, der an Angela Merkel erinnert. Die Kanzlerin hatte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte vor 4 Jahren sinngemäß gesagt, ein Land ohne humanitäre Migrationspolitik sei nicht ihr Land. So ähnlich empfinden nun die Umweltverbände die Klimamaßnahmen. Sie vermissen beim geplanten CO2-Preis die Lenkungswirkung und sie halten die Vorschläge für einen emissionsfreien Verkehr sowie den Ausbau der Windkraft für zu mickrig.
Das Problem ist doch, wir haben auf der einen Seite Ministerpräsidenten wie zum Beispiel Herrn Söder, die ergrünt sind und zum Beispiel einen Kohleausstieg 2030 fordern und damit sich ziemlich weit nach vorne bewegen. Aber auf der anderen Seite beim Ausbau der Erneuerbaren, gerade beim Wind, massiv auf die Bremse treten.
Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Alle namhaften Umweltverbände in Deutschland verlangen von der Bundesregierung, das Klimapaket noch einmal aufzuschnüren und bis zur großen UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Chile neu zu verhandeln. Für Jochen Flassbart kommt das nicht in Frage. Im Gegenteil. Der Staatssekretär im SPD-geführten Bundesumweltministerium lobt vor allem das geplante Klimaschutzgesetz als, Zitat, Schlüssel zum künftigen Erfolg.
Wir haben den Druck nach dem EU-Recht, dass wir unsere Ziele erreichen müssen. Wenn das in einem Sektor verfehlt wird, wird ein Minister, glaube ich, nicht gut in der Öffentlichkeit dastehen, aber es wird auch Geld kosten. Und ich glaube, die Freude bei der Familienministerin wird begrenzt sein, wenn sie immer das Versagen einzelner anderer Minister mit ausbaden muss.
Werden die Ziele verfehlt, sollen Sanktionen in Kraft treten, wobei viele Details aber noch ungeklärt sind. Kritik gibt es auch am geplanten CO2-Preis selbst. Das Klimapaket sei überhaupt nicht in der Lage, das Ziel von -55% Kohlendioxid bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Das meint am Morgen im Deutschlandfunk der Christdemokrat und frühere Umweltminister Klaus Töpfer.
Wir haben gegenwärtig in Deutschland pro Jahr etwa 70, 80 Milliarden Energiesteuern. Alle diese sind völlig klimablind entstanden. Ich kann den Bürgern nur schwer erklären, dass sie neue Steuern zahlen, wenn nicht gesagt wird, die alten werden wie folgt genutzt.
Die Grünen schwanken derweil zwischen Entsetzen und Enttäuschung über die am Freitag beschlossenen Maßnahmen. Parteichef Robert Habeck.
Das Problem ist, wenn man ein falsches System erst einmal einführt, zum Beispiel den festgeschriebenen CO2-Preis mit 10 Euro, beginnend 21 und dann hat man ungefähr Mitte des nächsten Jahrzehnts eine Lenkungswirkung. Den kriegt man ja kaum wieder weg.
Dem Grünen-Chef ist klar, dass, sollte seine Partei irgendwann wieder Regierungsverantwortung übernehmen, es dann für die Grünen umso schwerer werden wird, schnelle und sozialverträgliche Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Die Ökopartei setzt deshalb auf Zuckerbrot und Peitsche. Sie will einerseits konstruktiv agieren, andererseits mögliche Blockaden im Bundesrat gegen das Klimapaket nicht ausschließen.
Aus Berlin war das der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. Der Blick auf die Uhr, 23.37 Uhr ist es und jetzt weitere Meldungen in Kurzform. Die Europäer haben sich festgelegt, sie machen den Iran für den Angriff auf die saudische Ölindustrie verantwortlich. Peter Mücke.
Die gemeinsame Erklärung fällt überraschend deutlich aus. Es sei klar, dass der Iran die Verantwortung für die Drohnenangriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien trage. Es gebe keine andere plausible Erklärung, heißt es in einem Statement, das nach dem Treffen von Merkel, Macron und Johnson am Rande der UN-Vollversammlung verbreitet wurde. Bisher hatten nur die USA und Saudi-Arabien den Iran direkt mit den Angriffen in Verbindung gebracht, für die jemenitischen Houthi-Rebellen die Verantwortung übernommen hatten. Der Iran bestreitet jegliche Beteiligung. Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern den Iran in der Erklärung auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Es sei an der Zeit, dass der Iran weitreichende Gespräche über sein Atomprogramm sowie Sicherheitsfragen in der Region akzeptiere. Sie warnten Teheran vor einer weiteren Provokation, erklärten jedoch auch, weiter hinter dem Atomabkommen mit dem Iran zu stehen, das die USA aufgekündigt hatten.
Der festgesetzte britische Tanker Stena Impero darf den Iran jetzt doch verlassen. Karin Sens.
Es ist eine Entscheidung mit Signalwirkung, just an dem Tag, an dem der iranische Präsident Hassan Rouhani nach New York zur UN-Vollversammlung reist. Morgen will er dort den britischen Premier Boris Johnson treffen. Die juristischen Untersuchungen seien abgeschlossen und die Verstöße verziehen, heißt es aus Teheran. Man hatte der Crew vorgeworfen, sich nicht an Vorschriften des Seerechts gehalten zu haben. Darum hatten die iranischen Revolutionsgarden den britischen Tanker vor über 2 Monaten in der Straße von Hormuz festgesetzt. Es wurde darüber spekuliert, ob er Pfand für einen iranischen Tanker sei, der vor Gibraltar festgehalten worden war. Allerdings durfte der schon vor einem Monat weiterfahren. Seit 3 Wochen ist der iranische Supertanker vom Radar verschwunden. Damals hatte er sich südlich von Syrien befunden. Die USA hatten Teheran vorgeworfen, das Öl an Bord illegalerweise dorthin verkauft zu haben. Nach der Beschlagnahmung der Stena Impero hatten die USA eine Marinemission am Persischen Golf angekündigt. Präsident Rouhani lehnt diese ab. Er will am Mittwoch in New York seinen Friedensplan für die Region vorstellen. Demnach soll ein Bündnis aus den Küstenstaaten selbst für die Sicherheit von Handelsschiffen dort sorgen.
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in Washington ihren US-Amtskollegen Mark Esper getroffen. Torben Ostermann.
Es sei ein intensives und ein gutes Gespräch mit dem US-Verteidigungsminister Mark Esper gewesen, so das Resümee von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ihr sei es sehr wichtig gewesen, möglichst schnell nach der Übernahme des Verteidigungsministeriums in die USA zu reisen, um mit ihrem Amtskollegen zu sprechen. Gesprochen haben sie über zahlreiche Themen und länger als geplant. Kramp-Karrenbauer wertet das als Erfolg. Schon länger beschwert sich die amerikanische Seite über die deutsche Verteidigungspolitik. Kramp-Karrenbauer bemühte sich, die Lücke zwischen amerikanischem Wunsch und deutscher Wirklichkeit möglichst klein erscheinen zu lassen. Die Amerikaner bestehen darauf, dass Deutschland dem 2%-Ziel der NATO endlich nachkomme. Noch immer würden die Deutschen zu wenig Geld in Verteidigung investieren. Kramp-Karrenbauer sagte, es sei im ureigenen Interesse Deutschlands, den Verteidigungsetat zu erhöhen. Unterschiede wurden vor allem mit Blick auf den Iran deutlich. Hier favorisiert Kramp-Karrenbauer eine europäische Strategie. Diese solle aber nicht anti-amerikanisch aufgefasst werden. Die Amerikaner machen den Iran für die Angriffe auf saudische Ölanlagen verantwortlich. Kramp-Karrenbauer gab an, dass sich dieser Sicht immer mehr Länder anschließen würden. Die deutsche Bundesregierung hatte sich bisher noch nicht geäußert, wen sie für schuldig hält. Kramp-Karrenbauer forderte erneut verlässliche Beweise.
Der Autobauer Ford muss in Deutschland 100.000 Fahrzeuge zurückrufen. Es geht um mögliche Gefahren durch auslaufende Batteriesäure. Jochen Hilgers.
Laut Ford besteht die Gefahr, dass es durch die auslaufende Batteriesäure zu einem Sensordefekt kommt. Das kann wiederum dazu führen, dass sich Materialien im Motorraum entzünden. Betroffen sind Modelle aus dem Produktionszeitraum zwischen Februar 2014 und Februar 2019, die im spanischen Valencia produziert wurden. Weltweit sind mehr als 300.000 Fahrzeuge betroffen. Die Besitzer werden nun kurzfristig von Ford informiert. Bereits im März dieses Jahres hatte Ford rund 78.000 Fahrzeuge mit EcoBoost-Motoren zurückrufen müssen. Damals war es um Kupplungsprobleme gegangen.
Und bleibt noch die Zusammenfassung vom Frankfurter Börsengeschehen, heute zusammengestellt von Sebastian Schreiber.
Es war ein verpatzter Wochenstart für den deutschen Leitindex. Der DAX verlor 1% und steht bei 12.342 Punkten. Schwache Konjunkturdaten sorgten für Verluste. Stimmungsbarometer wie der Einkaufsmanager-Index lassen nichts Gutes verheißen. Der Indikator fiel auf den schwächsten Wert seit mehr als 6 Jahren. Vor allem die deutsche Industrie ist von der Konjunkturflaute betroffen. Die Bundesbank dämpfte die Sorgen in ihrem Monatsbericht etwas. Auch wenn die Wirtschaft im dritten Quartal weiter schrumpfen sollte, sei das kein Grund zur Besorgnis. Das Thema des Tages am Aktienmarkt war die Pleite von Thomas Cook. Die Aktien sind aus dem Markt genommen worden. Anleger stehen vor einem Totalverlust. Davon profitieren kann die Konkurrenz. TUI liegt mehr als 6% zu und auch die Lufthansa notiert 1% stärker. Für den Triebwerkshersteller MTU war das heute eine Premiere in der ersten Börsenliga. Der Münchner Konzern registrierte am ersten Tag im DAX zwar einen kleinen Verlust, in Zukunft darf sich MTU aber über mehr Aufmerksamkeit von Anlegern und Analysten freuen. Für MTU hatte der Stahlkonzern ThyssenKrupp seinen Platz geräumt. Das Traditionsunternehmen ist abgestiegen in den Index der mittelgroßen Konzerne. Die Premiere im MDAX lief aber bescheiden. ThyssenKrupp verlor heute fast 2%.
Soweit Sebastian Schreiber mit seinem Bericht von der Frankfurter Börse. Der Blick auf die Uhr gleich 23.44 Uhr ist es. Sie hören im Deutschlandfunk, das war der Tag. Die Flüchtlingspolitik ist bis heute eines der größten Streitpunkte, nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb der EU. Insofern ist es schon bemerkenswert, dass es jetzt zunächst eine kleine Gruppe innerhalb Europas geschafft hat, sich zumindest auf einen vorübergehenden Kompromiss zu verständigen. Es geht dabei um gerettete Flüchtlinge aus Seenot, die bislang oft wochenlang warten müssen, bis sie an Land gehen dürfen, bis nämlich jemand bereit ist, sie aufzunehmen. Das soll sich jetzt ändern, Paul Vorreiter.
Für die Journalisten, die auf der Festung St. Angelo südlich von Valletta in der Nachmittagshitze warteten, hatte es der maltesische Innenminister spannend gemacht.
Sorry for keeping you a bit later than it was actually planned, but it was for good results,
sagte Michael Farrugia, um anzukündigen, dass sich sein Land Malta mit Italien, Deutschland und Frankreich grundsätzlich auf einen Verteilmechanismus geeinigt hat. Für diesen Mechanismus wollen die beteiligten Länder nun Verbündete suchen. Am 8. Oktober soll das Konzept dem EU-Innenministerrat in Luxemburg vorgestellt werden. Und das verspricht die Einigung. Italien und Malta sollen sich darauf verlassen können, dass sie nicht im Stich gelassen werden, wenn eine größere Anzahl von Migranten nach einer Seenotrettung bei ihnen an Land kommt. Innerhalb von 4 Wochen sollen die Menschen geprüft werden, Sicherheitschecks stattfinden. Danach sollen die Migranten auf die Aufnahmeländer verteilt werden, nach einem Schlüssel, der erst feststehen soll, wenn die Anzahl aller teilnehmenden Länder bekannt ist. Bislang sind es nur Deutschland und Frankreich.
Ich habe eine ganze Reihe von Ländern im Blick, die mit Sicherheit mitmachen werden. Das heißt, es wird eine vorzeigbare Zahl am Ende dabei sein. Wir hatten in Helsinki den Eindruck, so um die 12, 14 Staaten von 27.
Wie viele es genau sind, wird sich noch zeigen. Es wird darauf ankommen, dass sie das Konzept überzeugt. Und das sieht vor, dass nicht nur Migranten mit Aussicht auf Asyl umgesiedelt werden, sondern alle, die aus Seenot gerettet werden. Das war den südlichen Ländern wichtig. Die hatten die Befürchtung, mit denjenigen zurückgelassen zu werden, die kein Asylrecht bekommen könnten. Personen, bei denen sich die Rückführungen auch sehr schwierig gestalten. Sollten Italien und Malta außergewöhnlich viele Migranten aufnehmen, dann behält sich Frankreich vor, einen Hafen zu öffnen, allerdings auf freiwilliger Basis, wie Horst Seehofer deutlich machte. Die italienische Idee, rotierende Hafenanlandungspläne zu machen, hatte sich offenbar nicht durchgesetzt. Die nun anvisierte Praxis soll jedenfalls mit der bisherigen Gangart Schluss machen, erklärte die Vertreterin der finnischen Ratspräsidentschaft Maria Ohisalo.
I find it crucial that we move away from ship-by-ship-based arrangements towards a more predictable solution.
Es soll Schluss sein damit, dass bei jedem neuen Fall von Seenotrettung die bekannte Spirale in Gang gesetzt werden muss. Telefonate quer durch die EU mit der immer selben Frage, welcher Staat kann wie viele Migranten aufnehmen und das während die Betroffenen Tage oder wochenlang im Mittelmeer umherirren. Aber die Einigung ist noch nicht in Kraft, die bisherigen Ad-hoc-Lösungen noch nicht überflüssig gemacht. Selbst wenn sich eine größere Anzahl von Ländern im Oktober auf den Mechanismus einlassen sollte, ist der Plan nur vorübergehend auf 6 Monate angelegt, mit der Option, aus der Vereinbarung auszusteigen. In der Zwischenzeit, so die Hoffnung Horst Seehofers, soll die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen an einer Neuausrichtung der Asylpolitik arbeiten.
Nicht 1000 Bedenken äußern, wie es gelegentlich in der Politik der Fall ist, sondern anpacken, handeln. Und das ist heute geschehen und ich bin nicht nur zufrieden, sondern auch glücklich.
Aller Freude zum Trotz, noch ist der Verteilmechanismus nicht in Kraft gesetzt.
Grundsatzeinigung bei der Verteilung von Flüchtlingen nach der Seenotrettung, das war der Bericht von Paul Vorreiter. Und wir gehen noch einmal ins Inland. Die deutschen Bischöfe sind nicht gerade für ihre Konfliktfreude gegenüber dem Vatikan bekannt. Doch jetzt, zum Auftakt der Herbstvollversammlung, bahnt sich ein handfester Streit mit Rom an. Es geht um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals und den daraus notwendigen Konsequenzen. Und da ziehen Weltkirche und deutsche Bischöfe nicht an einem Strang. Petra Klostermann.
Mit transparenten und purpurfarbenen Kreuzen demonstrierten Mitglieder und Unterstützer der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands für Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche und Zugang zu allen Ämtern. Bundesvorsitzende Mechthild Heil.
Wir wollen mehr Verantwortung tragen in der katholischen Kirche, wir Frauen. Der Ursprung von uns ist, als es rauskam mit der Studie über den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, haben wir noch mal genauer hingeguckt, alle in der Kirche, und haben überlegt, woran lag das. Und da sind ein paar Themen aufgeploppt. Das liegt natürlich an der verqueren Sexualmoral bei uns in der Kirche. Es liegt an den Strukturen, den männlich dominierten Strukturen und wie die Priester ausgebildet werden. Ja, und natürlich auch daran, dass wir Frauen eigentlich kein Mitspracherecht haben. Wir machen die Hauptarbeit in der Kirche, aber Verantwortung In bestimmten Positionen dürfen wir nicht tragen.
Mit rund 450.000 Mitgliedern ist die KfD der größte katholische Frauenverband in Deutschland. Die Initiativen Wir sind Kirche, Aktion Maria 2.0 und die Betroffeneninitiative Eckiger Tisch ziehen ein Jahr nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie eine vernichtende Bilanz. Missbrauchsopfer Matthias Katsch ist enttäuscht.
Es fühlt sich verdammt lange an. Es ist schon wieder ein Jahr vergangen, ohne dass wir eine Entschädigung für die Opfer gesehen haben, ohne dass die Aufarbeitung tatsächlich in Gang gekommen ist. Es ist viel auf den Weg gebracht worden, aber jetzt hier in Fulda müssen auch Entscheidungen fallen. Insbesondere bei der Frage der Entschädigung, weil es droht jetzt tatsächlich bei der ganzen Debatte um den synodalen Weg, dass die Opfer wieder hinten runterfallen.
Reinhard Kardinal Marx rechtfertigt sich zum Stand der Aufklärung und Aufarbeitung.
Ich bin selber auch immer wieder nachfragend gewesen und musste mir dann aber auch sagen lassen, zum Beispiel mit dem Schmerzensgeld und Anerkennung des Leids, wie viele Sitzungen da stattgefunden haben, auch mit den Betroffenen und so weiter. Also bis dann wieder alle zusammenkommen. Also es ist nicht so, als sei nichts erfolgt. Oder auch zu überprüfen, ob die Punkte Aufarbeitung, Finanzen, Prävention wirklich eingehalten werden oder Ausbildung des Priesternachwuchs, der seelsorglichen Mitarbeiter, ob da ein Level eingehalten wird. Da gebe ich zu, da sind wir noch nicht so weit.
Außerdem wollen die Bischöfe über mögliche Reformen der katholischen Kirche beraten, also den synodalen Weg und den Brief von Papst Franziskus, der die deutschen Bischöfe vor Alleingängen warnt. Es wird auch um die wachsende Abkehr vom Glauben und vermehrte Einflüsse durch andere Religionen gehen, sowie um Klimawandel und Klimaschutz. Am Abschlusstag der Deutschen Bischofskonferenz rufen die katholischen Frauen zu einer weiteren Demonstration auf.
Turbulente Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe. Der Bericht war das von Petra Klostermann. Er hat als erster Deutscher die Erde umrundet, insgesamt 125 Mal. Doch ein Held wollte Sigmund Jähn trotzdem nicht sein, obwohl ihn viele als genau das ansehen. Wie jetzt bekannt wurde, ist der frühere Kosmonaut mit 82 Jahren gestorben. Nora Kileni blickt zurück.
Zündung und Start.
Es war der 26. August 1978, als das sowjetische Sojus-Raumschiff 31 abhob, mit dabei der erste Deutsche im Weltall, Sigmund Jähn. Die DDR feierte ihren Helden, während Jähn zusammen mit seinem Kommandanten Valeri Bykowski hoch hinaus ins Weltall schoss, hatte die DDR-Propaganda eigene Höhenflüge.
Kepler und Leibniz, Heinrich Hertz und Lilienthal, sie alle haben an dem Fundament gebaut, auf dem sich heute das Gebäude der modernen Naturwissenschaft erhebt. Sigmund Jähn hat sich an ihre Seite gestellt.
Sogar Lieder wurden eigens über seinen Flug geschrieben. Den ganzen Rummel machte Jähn mit, weil er sich aus Dankbarkeit dazu verpflichtet fühlte. Eine Bewohnerin aus seiner Geburtsstadt Morgenröth-Rautenkranz erinnert sich.
In 4er, 5er Reihen standen sie da. Ne? Also das war ein Menschenmeer, überall gewunken und Sigi und wie das so war. Ganz ruhig und ganz bescheiden, sehr bescheiden. Da geht auch nicht gerne, wenn Anlässe sind. Wenn er es meiden kann, meidet er das.
Sigmund Jähn arbeitete sich aus eigener Kraft hoch. Nach einer Buchdruckerlehre entschied er sich für eine militärische Karriere. Die brachte ihn bis zur sowjetischen Militärakademie der Flugstreitkräfte. Von dort aus wurde er zum Kosmonauten ausgebildet. Als der Generalmajor der Nationalen Volksarmee 1990 nicht mehr gebraucht wurde, landete er wieder im Sternenstädtchen nahe Moskau. Er arbeitete noch fast 15 Jahre dort als Berater für verschiedene Raumfahrtbehörden. 7 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten dauerte Jähns Flug, bis er sehr hart auf dem Steppenboden in Kasachstan aufschlug, sodass er einen bleibenden Wirbelsäulenschaden erlitt. Trotzdem sagte Sigmund Jähn nach der Landung und auch bei späteren Gelegenheiten immer wieder:
Und wenn man mich morgen wieder fragen würde, ob ich wieder fliegen würde, jederzeit.
Das ist auch eine Sehnsucht, aber auch Sehnsüchte müssen irgendwie realistisch sein.
Sigmund Jähn, bescheiden und beliebt. Ein Himmelsstürmer, der nie die Bodenhaftung verloren hatte.
Der Bericht war das von Nora Kileni. Bleibt noch der Blick in die Presseschau von morgen. Und dazu ist jetzt die Kollegin Martina Gnad ins Studio gekommen.
Ja, die Zeitungen beleuchten die Folgen der Thomas Cook-Insolvenz und überlegen auch, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wem ist ein Vorwurf zu machen, fragen etwa die westfälischen Nachrichten aus Münster. Sicher, Missmanagement spielt wohl eine Rolle, aber die Misere der Branche rührt letztlich von einem grundlegenden Problem. Der Wettbewerb ist ruinös. Die Reisenden wollen komfortabel untergebracht und oft all-inclusive versorgt werden. Alles zu Schnäppchenpreisen. Das kann nicht funktionieren. Auch die Südwestpresse aus Ulm ist überzeugt. Pauschalreisen haben sich überholt. Anbietern, die sich Bausteinen verweigern, droht ein ähnliches Schicksal wie darbenden Kaufhausketten. Gekauft wird heute zunehmend beim Spezialanbieter und online. Der Bremer Weser-Kurier sieht noch einen anderen Grund für die Insolvenz des britischen Unternehmens. Der Brexit hat im Fall Thomas Cook offenbar schon jetzt seine toxische Wirkung gezeigt, was eine Warnung an all diejenigen sein sollte, die einen ungeregelten Austritt als ökonomische Petitesse betrachten. Die politische Unsicherheit und die Schwäche des Pfunds scheinen die Reiselust auf der Insel empfindlich getrübt zu haben. Die Volksstimme aus Magdeburg geht auf Forderungen ein, der Staat solle eingreifen und argumentiert dagegen. Die Folgen sind für viele deutsche Urlauber sehr ärgerlich. Aber die Versicherung und ein großes Angebot an Transportmöglichkeiten werden es in den wenigsten Fällen zu einer Notlage kommen lassen, die die Konsulate beschäftigen müsste. Und auch dem Ruf der Fluggesellschaft Condor nach einem Überbrückungskredit sollte der Staat nicht Folge leisten. Die Neue Osnabrücker Zeitung stellt klar, noch viel härter trifft der Schlag die vielen tausend Beschäftigten von Thomas Cook und den Tochtergesellschaften, die jetzt um ihre Jobs bangen müssen. Für sie gibt es keinen Reisesicherungsschein wie für deutsche Pauschaltouristen. Und für sie beginnen Monate, wenn nicht gar Jahre der Unsicherheit. Ein weiteres Thema ist der Notfallmechanismus für Bootsflüchtlinge, auf den sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta geeinigt haben. Dazu meint das Straubinger Tagblatt: Mit Deutschland und Frankreich haben sich die beiden europäischen Schwergewichte endlich bereit erklärt, Rom und Valletta unter die Arme zu greifen. Ja, das ist ein Keim, aus dem etwas gedeihen kann. Aber bis zu einer echten Reform, bei der das heutige Dublin-System überwunden wird, ist es noch weit. Die Nürnberger Nachrichten betonen: Der deutsch-französische Vorstoß, auf den man sich jetzt verständigte, hat viel mit Humanität zu tun. Für diejenigen, die sich auf Schlepper eingelassen haben und auf seeuntüchtigen Booten im Meer treiben, geht es nicht um Grundsatzfragen der Politik, sondern allein darum, nicht zu ertrinken. Die Innenminister haben gezeigt, dass man diesen Opfern helfen muss. Alle anderen Probleme sind erst danach dran. Und die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sprechen deshalb von einem begrenzten Zwischenschritt. Um mehr zu erreichen, müsste Europa stärkeren Druck auf die Unwilligen ausüben. Da die Visegrad-Staaten von den Vorteilen der EU massiv profitieren, wäre hier ein größeres Entgegenkommen vorstellbar.
Und das war die Presseschau mit Martina Gnad. Besten Dank dafür. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung angelangt, jetzt um 23.56 Uhr. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche noch eine angenehme Nacht.